Down, set, short.
Schauen wir mal, wie short diese Folge wird. Wir machen ein Recap zu den Thanksgiving-Spielen, die es gestern Abend gab. 3 Stück an der Zahl. 1 unterhaltsamer als das andere. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe es dir gerade eben schon gesagt, ich bin sehr froh, dass wir schon im Vorhinein entschieden hatten, das heute zu machen. Weil, also, ich kann dir sagen, ich glaube, so viele Notizen jetzt für den Montalk, wo wir auch 3 Spiele besprechen, hatte ich nie dieses Jahr. Das, also diese Spiele haben, jedes einzelne für sich hat jede Menge Potenzial, glaube ich, um darüber zu reden.
Das ist aber immer noch ein Downset Short, Adrian. Vergiss das nicht.
Das habe ich schon vergessen.
Ich habe auch noch andere Termine heute. Also, ich will es nur vorher gesagt haben. Aber gut, dann gehen wir mal direkt rein. Und wir drehen das Ganze um und fangen mit dem spätesten Spiel an. Mhm. Und zwar mit den Bengals. Die waren zu Gast in Baltimore bei den Ravens mit Joe Burrow. Joe Burrow ist back. Die Bengals gewinnen mit 32-14. Aber das Scoreboard ist ein bisschen irreführend, was den Spielverlauf angeht. Das muss man schon so festhalten, weil nicht nur Burrow ist back, sondern es ist auch noch was anderes zurück, nämlich die Thematik, das Narrativ, dass sich die Ravens sehr, sehr gerne selber ins Bein schießen. Ich weiß nicht, wie oft wir in jetzt bald 9 Jahren Podcast dieses Thema gehabt haben mit den Ravens, vor allem in wichtigen, großen Primetime-Spielen. Die Ravens waren hier nicht chancenlos, so wie das Ergebnis vielleicht am Ende aussieht. Die Ravens haben einfach ihre Chancen alle weggefumbled, weggeworfen. Mhm. 5 Turnover, 2 Fumble von Lamar Jackson, 1 Interception. Dann gab es noch diesen Isaiah Likely Touchdown, der eigentlich schon ein Touchdown war, aber Millimeter vor der Endzone wird ihm der Ball aus den Händen geschlagen. Dann hat Flowers eigentlich noch einen Touchdown, der aber zurückgenommen wird wegen einer Offense-PI. Über die können wir auch gleich noch vielleicht im Detail sprechen. War mir persönlich viel zu wenig. Aber ja, das hat sich durch den ganzen Abend gezogen, was PI-Entscheidungen anging. Dann haben wir spät noch einen Fumble von Flowers. So ist es halt unmöglich, ein NFL-Spiel zu gewinnen. Egal wann, egal gegen wen.
Vor allem halt die Art und Weise der Turnover. Ich meine, der erste Fumble von Lamar wird ja noch nicht mal bestraft, obwohl die Bengals nicht an der 2-Yard-Line anfangen, also quasi den Ball First and Goal oder 2 haben, 4-mal versuchen,
keine Punkte draus, ja.
Genau, das wird noch nicht mal direkt bestraft. Aber ja, eben die Punkte-Swings einfach in diesem Spiel. Du hast eigentlich einen Touchdown auf Likely, den er sich rausschlagen lässt vor der Goal-Line. Tolles Play von Jordan Battle, muss man auch fairerweise sagen, aber das ist halt ein Touchback, das kostet sie direkt 7 Punkte. Die Interception von Lamar geht nicht auf ihn, weil, was passiert bei dem Play? Likely kommt rüber und versucht, einen Defensive Tackle zu blocken. Das geht natürlich schief. Der Tackle schiebt ihn 2-3 Yards ins Backfield, blockt diesen Wurf ab und dadurch wird er abgefangen. Das war aber auch in der Red Zone. Also da reden wir über, je nach Interpretation, 3 Punkte, 7 Punkte, 6 Punkte, was auch immer für einen Swing, aber mindestens mal 3. Das heißt, wir reden schon über 10 Punkte eigentlich an dem Punkt. Und dann eben Flowers, der Fumble, war dann hinten raus 4 Minuten vor Ende, als sie nochmal versucht haben, irgendwie nochmal aufzuholen, kommen dann auch noch dazu. Also genau, sie werfen direkt Punkte einfach mehrfach weg in dem Spiel. Ich würde nochmal einen Schritt rauszoomen, einfach weil wir das Thema gestern so ausführlich auch hatten, AFC Playoff-Rennen und so weiter. Und für mich ehrlicherweise der Nummer 1 Takeaway von diesem Thanksgiving-Spieltag ist, es gibt kein wirklich gutes Team in der AFC. Also wir reden ja gleich über die Chiefs noch. Wir erleben definitiv die schlechtesten Chiefs der Mahomes-Ära. Zusätzlich dazu, dass die eine massive Regression in den One-Score-Games haben, verglichen zu letztem Jahr. Wir erleben die schlechtesten Josh Allen-Builds seit mindestens 5 Jahren, würde ich sagen. Bengals haben wir schon viel drüber gesprochen, kommen wir gleich dazu. Mal gucken, wie deren Outlook so ist. Die Fragezeichen auf Quarterback und in der Offense, Colts, Denver haben wir auch viel drüber gesprochen. Patriots sind vielleicht noch jung. Eventuell brauchen die noch ein Jahr. Also ein Gedanke von mir war tatsächlich, kauf und halte deine Texans-Aktien. Weil wenn die offensiv weiter ins Rollen kommen, ganz ehrlich, das könnte halt wirklich das Team sein am Ende. Und wir erleben halt, um zu dem Spiel zurückzukommen, ganz klar die schlechtesten Ravens der Lamar Jackson-Ära. Und das hat mehrere Facetten. Ich weiß nicht, wo willst du anfangen? Für mich, ein Punkt war ganz klar, Lamar ist nach wie vor nicht fit. Und die Ravens haben offensiv, wenn Lamar nicht fit ist, keine Identität.
Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Ich weiß halt nicht, wie viel ich jetzt auf mögliche angeschlagene oder auf wie viel ich darauf setzen möchte jetzt für dieses Spiel konkret, weil ich finde, unabhängig davon, dass sie halt ihre Punkte nicht gemacht haben und den Ball fünfmal zum Gegner gebracht haben, war es ja nicht so, dass sie nichts bewegen konnten oder den Ball nicht bewegen konnten. Ich finde, der erste Drive zum Beispiel war eigentlich sinnbildlich dafür, dass sie den Ball bewegen konnten. Mhm. Ja, nicht, es lief nicht alles irgendwie wie geschnitten Brot oder geschnitten Brot ist falsch, ist der falsche Ausdruck hier, aber jetzt nicht mit dem Messer durch eine warme Butter durch. So. Mhm. Also es war alles schon Quälkram, so, aber also mehr Quälkram, als ich gedacht hätte gegen diese Defense. Das stimmt zu 100%. Gleichzeitig bin ich halt schon der Meinung, sie konnten, bis dann irgendwann die Luft raus war, den Ball immer wieder gut bewegen, hatten immer wieder ihre Plays. Und die Turnover würde ich jetzt nicht auf mögliche Verletzungen von
die Turnover
Jackson
nicht
schieben wollen.
Aber
ich
nicht.
Stimme dir grundsätzlich zu, er wirkt nicht wie bei 100%. Also da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
Ich würde es wirklich auch versuchen, greifbar zu machen für dieses Spiel spezifisch. Weil ich finde, zwei Sachen springen einen so ein bisschen an in dem Kontext. Und das eine haben wir auch schon drüber gesprochen, eben, sie lassen ihn nicht laufen. Ja. Also das war ja die letzten Wochen schon auffällig, da haben wir auch schon darüber gesprochen, Lamar Jackson läuft den Ball kaum, scrambled wenig designte Runs. Ich habe zwei gezählt. Man möge mich korrigieren, wenn ich einen übersehen habe. Ich habe zwei designte Runs gezählt, die er hatte. Und die waren auch beide später im Spiel. Also offensichtlich war es jetzt nicht unbedingt Teil des Gameplans, sondern sie sind dann so ein bisschen aus der Not heraus dazu gegangen. Das eine war knapp 5 Minuten vor Ende des dritten Viertels, der auch prompt einen Third Down converted. Und der andere war dann später bei First and Ten in der Red Zone. Also das waren die beiden, die ich gezählt habe. Und das war
er wirkt auch nicht so spritzig. Also
er wirkt nicht so explosiv wie normalerweise, genau. Und es ist halt, also das ist ja keine theoretische These oder sowas, sondern es ist ja offensichtlich, dass sie ihn nicht laufen lassen wollen. Vor allem eben vor dem Hintergrund, dass ihr normales Run-Game nicht so gut ist, wobei ich das gestern tatsächlich gar nicht so schlecht fand und da er die Frage hatte, warum sie nicht noch viel mehr dabei geblieben sind.
Ja,
das ist ein anderes Thema. Die Guards ein Riesenproblem sind, waren sie gestern auch wieder. Faralele ist einfach ein Monsterproblem für diese Offensive Line. Sprich, das Quarterback-Run-Game wäre ja umso wichtiger. Und dass sie es halt nicht machen, fällt umso mehr ins Gewicht. Das ist der eine Punkt. Sie kriegen keinen Rhythmus offensiv, finde ich, rein. Ja, sie haben den Ball insgesamt bewegt. Ne? Die Turnover sind halt der Unterschied in dem Spiel. Aber sie kriegen, finde ich, jetzt nicht nur gestern, aber auch gestern, nicht diesen Rhythmus rein, den wir von dieser Offense gewohnt sind. Und dann ja. Lamar, das war mein krasserer Takeaway eigentlich gestern. Ich weiß nicht, wann ich Lamar Jackson das letzte Mal so off als Passer gesehen habe. Also im Sinne von, dass er einfach Würfe verfehlt, die er nicht verfehlt sonst. Dass er Würfe zu hoch ansetzt. Da gab es wirklich Masse. Ich habe mir ein paar Mal rausgeschrieben, nur falls ihr mal nachgucken wollt, welche. Direkt nach dem defensiven Goal-Line-Stand, also nach Lamars Fumble, Ravens halten an der Goal-Line, haben dann den Ball natürlich aus der eigenen Endzone. 3rd and 10, Flowers ist da fürs First Down. Und Lamar überwirft ihn deutlich. Müssen sie punten aus der Endzone. Nächster Drive, 1st and 10, Play-Action, wirft ihn zu weit vor Mark Andrews. 2 Minuten 30 vor der Halbzeit. Der Drive-Starter, den sie da vor der Halbzeit haben, und wirft den halt einfach 3-4 Yards vor Rashad Bateman meiner vertikalen Route. Dieser designte Pass auf Mitchell in die Flat, da sind wir Mitte drittes Viertel, den wirft er einfach auf den Boden vor Mitchell, also wirklich deutlich zu kurz. 3rd and 8, 8 Minuten vor dem Ende. Bengals sind 15 vorne an dem Punkt. Den wirft er viel zu hoch über die Mitte und dann 4th and 8 spielen sie natürlich aus und den wirft er zu kurz und wird da fast nochmal intercepted, weil der Linebacker drankommt. Und dann noch einer danach, 2nd and 10, knapp 5 Minuten vor Schluss, wieder über die Mitte. Und überwirft Flowers total. Also, und das waren halt auch Misses in dem Bereich des Feldes, wo Lamar Jackson eigentlich einer der besten Passer in der NFL ist. Also, wenn ihr euch die letzten Jahre anguckt, diese Intermediate, über die Mitte, das ist eigentlich seine Paradedisziplin. Und da war er gestern völlig off. Plus Pocket-Verhalten. Also, Pocket-Verhalten, weiß nicht, inwieweit das zusammenhängt damit. Ich meine, wenn so ein Quarterback wie Lamar sich halt nicht so explosiv und so quick bewegen kann, wie er es wahrscheinlich gewohnt ist, leidet vermutlich auch sein Pocket-Management und sein Komfort-Level innerhalb der Pocket darunter. Aber das war ja zusätzlich dazu einfach mies. Also der erste Fumble da vor der eigenen Goal-Line, das ist einfach schlecht. Also klar, der Guard, das ist, glaube ich, sogar auch Faralele, der ihm da direkt in Schoß geschoben wird. Vielleicht kommt er da besser raus, wenn er bei 100% ist. Aber er ist auch einfach total, also er reagiert langsam, er ist nachlässig mit dem Ball, kriegt den rausgeschlagen. Das will ich jetzt auch nicht zu sehr auf die Verletzung schieben. Und dann der Fumble vor der Halbzeit, der den Bengals ja auch ein Field Goal schenkt, auch nochmal ein Punkteswing.
Ja.
Da hält er den Ball halt ewig und will den dann werfen, will den Wurf abbrechen und ihm fällt der Ball raus. Das hat nichts mit der Verletzung zu tun. Das war einfach schlecht.
Genau. Das sah aus wie ein Rookie-Mistake. Gleichzeitig finde ich da die Definition ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, weil stell dir mal vor, diesen Bewegungsablauf Und der Ball, er lässt den Ball nicht quasi von sich aus fallen, sondern er wird am Arm getroffen oder so. Und deswegen kommt der Ball raus. Dann wird das doch niemals als Fumble gezählt. Also ich fand...
Du meinst, dass es ein Incompletion sein müsste, oder was?
Ja, ich verstehe schon, warum es letztendlich auf Fumble entschieden wurde. Weil die Ballspitze quasi schon nach unten zeigt, was darauf hindeutet, dass er ihn festhalten wollte. Weil so willst du den Ball nicht werfen. So. Das verstehe ich schon. Ich finde es halt... Ja, es ist... ein sehr großer Graubereich einfach, wo ich finde, wenn es zu dieser Situation unter anderen Umständen kommt, dann wird das eine Incompletion oder als Incompletion gewertet. Aber daran will ich mich jetzt nicht aufhängen. Ja, super ärgerlich und wie du schon sagst, einfach ein dummer Fehler, den ein Quarterback mit dem Kaliber schon mal gar nicht machen sollte. Und ich stimme dir auch bei allem zu. Lamar Jackson ist ein Schatten seiner selbst.
Total.
Und trotzdem, hätten die Ravens easy mindestens mal 2 Touchdowns mehr haben können, plus wenn er den nicht direkt, obwohl da wurden keine Punkte draus gemacht, aber sagen wir mal 1-2 Turnover wenig und wir sprechen hier von einem super engen Spiel, dass die Ravens am Ende gewinnen können. Wie gesagt, also likely, das waren Zentimeter. Flowers, DPI, nee, Leute. Also, Flowers hat Separation und fährt den Arm ein bisschen aus und hält den Gegenspieler auf Abstand. Er bekommt in meinen Augen 0,0 Vorteil durch das Armausstrecken, weil er schon Separation hat. Ja, er hält ihn vielleicht ein bisschen weiter von sich weg, okay. Aber wir müssen auch ein bisschen Kontakt haben dürfen da zwischen Defensive Back und Wide Receiver. Das ist mir ein zu leichter Push-Off, vor allem, weil der Push-Off ihm nicht wirklich in meinen Augen einen Vorteil bringt. Sprich, ist auch nochmal ein Touchdown und dann hast du 14 Punkte mehr und dann bist du auf Augenhöhe.
Ich würd sogar den konservativen Case machen, weil da werden jetzt dann Bengals-Fans sagen, naja, aber so hier und da haben wir es auch gepfiffen gekriegt und Interference war ja gestern generell Thema.
Ich will nicht sagen, dass die Ravens hier bevorteilt wurden. Es ist eine ganz konkrete Situation, wo ein Touchdown zurückgenommen wurde durch so eine zu kleinliche Entscheidung in meinen Augen.
Ich würde es halt, also genau, aber da ist sozusagen ja noch Interpretationsspielraum drin. Ich würde den, wenn wir den sogar mal rausnehmen, kannst du ja trotzdem über 16 Punkte Swing sprechen in Summe. Ja. Wir haben den Fumble von Likely bei der Goal-Line, das sind 7. Wir haben den Fumble von Lamar, der den Bengals ein Field Goal schenkt vor der Halbzeit, das sind 3, sind wir bei 10. Wir haben die Interception in der Red Zone, das sind 3, sind wir bei 13. Und aus der Interception, also die Interception passiert natürlich in der Red Zone, aber wird ja von den Bengals 39 Yards zurückgetragen. Ja. Sprich, da machen sie ja nicht viel mit der Offense danach, sondern ich glaube, sie holen keine 20 Yards raus, aber kicken halt dann auch nochmal ein Field Goal, da hast du nochmal 3. Das ist halt, in so einem Spiel sind es halt, da sind wir wieder bei dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast, die schlechte Version der Ravens halt irgendwo einfach auch, die wir in der Regel eher in den Playoffs gesehen haben in den letzten Jahren. Mhm. Aber hier kamen sie halt raus und das war dann in Summe, sind es halt viel zu viele Fehler, auch weil die Bengals natürlich offensiv ein anderes Kaliber jetzt wieder darstellen. Und was ich aber auch noch sagen wollte, ich habe es mir extra nochmal notiert und hier fett gemacht, dass ich es nicht vergesse. Ich wollte die Bengals Defense einmal kurz loben. Die waren schon die letzten Wochen ein bisschen besser. Wir haben das ja auch so nach dem Patriots-Spiel gesagt. So, wenn die Bengals Offense da besser gespielt hätte, hätten die Bengals das gewinnen können. Und das hier war jetzt nicht nur wegen der Turnover, sondern insgesamt definitiv eins der besseren Spiele von den Bengals defensiv dieses Jahr. Der hat eine Pressure Rate von fast 40% in dem Spiel. Osai hatte ein gutes Spiel, Miles Murphy hatte ein gutes Spiel. Klar, die EPA-Rate ist, also die EPA-Werte für die Ravens Offense sind natürlich super schlecht durch die Turnover, aber auch eine Success-Rate von unter 40% Baltimore. Also es war wirklich auch, die Bengals haben in Summe einen guten Zugriff auf das Spiel gehabt defensiv. Die Fehler sind dann das, was das Scoreboard so auseinandergehen lässt und was es so deutlich macht. Und wahrscheinlich auch die Bengals gebraucht haben, um das Spiel zu gewinnen. Aber das war ein gutes Spiel von der Bengals Defense und da können wir den Übergang zur Bengals Offense machen. Die Bengals haben ja auch einen Fumble in der Red Zone gehabt. So ist es ja nicht. Die hatten da ja auch einen Turnover, wo sie Punkte in dem Sinne so weggeben, wie wir es jetzt bei den Ravens gerade gesagt haben.
Ja, Bengals Defense nähert sich einem Liga-Mittelfeld an, würde ich sagen. Also zumindest nach Total Yards. Da ist man immer noch die schlechteste, wenn man nach zugelassenen Yards pro Game geht, mit 410. Das sind so ungefähr ein bisschen weniger als 20 mehr als die nächst schlechtere Defense, aber in den letzten 3 Spielen beispielsweise nur noch 360. Genau. Also
ja, und auch die
Advanced Stats, so, es ist zugelassen.
Also, Genau, ich würde halt sagen, Mittelfeld finde ich sogar noch zu weit gegriffen, aber ich würde halt sagen, sie sind halt nicht mehr so katastrophal wie.
Ich habe nicht gesagt, sie sind im Mittelfeld, ich habe gesagt, sie nähern sich dem Mittelfeld an. Ja.
Ich würde halt sagen, sie sind wahrscheinlich immer noch Bottom 5, aber halt nicht mehr abgeschlagen Letzter. So, ja. So würde ich es vielleicht sagen.
Ja, du hast angesprochen, anderes Kaliber auf der anderen Seite. Wie fandst du das Joe Burrow Comeback? Weil, also man hat sich auch zu Beginn ganz schön schwer getan und generell lief auch auf der Seite des Balls jetzt nicht alles rund für die Bengals. Mhm. Ja. Dazu profitiert man natürlich mehrfach von kurzen Feldern, die man ja auch nicht immer maximal nutzen konnte. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach angedeutet. Also wenn du irgendwie den Ball kurz vor der Endzone bekommst und am Ende 0 Punkte machst, ist das schon nicht gerade überzeugend. Aber es waren vor allem die Big Plays in vor allem entscheidenden Momenten, die dann hier gegen die Ravens dann auch gereicht haben, um wirklich ja auch deutlich unterm Strich zu gewinnen.
Ja, ich fand fürs erste Spiel zurück, habe ich ehrlicherweise mehr noch Rost so ein bisschen befürchtet aus Bengals Sicht. Es gab ein paar dieser Momente, ich fand, es waren 2, 3 Würfe, wo er auch nicht mit seinem Receiver auf einer Wellenlänge war, also wo der eine andere Route läuft als Burrow erwartet. Es gab 2, 3, die er einfach verfehlt hat, das war auch drin, die er normalerweise trifft. Völlig okay, erstes Spiel zurück nach so langer Zeit, nach so langer Pause. Ansonsten fand ich, hat sich viel tatsächlich schon wieder angefühlt halt wie die Burrow Bengals Offense. Also sehr, sehr viel Quick Game, sehr viel Ball schnell verteilen, was sein Stil ist, was nachvollziehbar ist mit der Offensive Line. Auch da fand ich, gab es ein paar Bälle, die einfach, also die er vielleicht nicht werfen sollte, die er vielleicht in 3 Wochen auch nicht mehr wirft. So wirft in die Flat, obwohl der Verteidiger schon angerauscht kommt und sofort den Receiver begräbt oder wirft 2 Yards kurz bei Third Down und sie haben keine Chance auf den First Down. Solche Sachen gab es ein paar Mal. Aber die Big Plays, wie du gesagt hast, waren ja da. Und er hätte ja sogar mehr eigentlich haben können. Also diesen einen tiefen Ball auf Tinsley, früh im zweiten Viertel, wo in meinen Augen Tinsley die Route zu früh abbricht. Also wenn der durchzieht, ich glaube, dass sie da einen Touchdown haben, einen langen, da kicken sie noch ein Field Goal dann. Dafür macht dann Chase beim nächsten Drive das Play für ihn Downfield für 43 Yards. Der Touchdown auf Yoshiwas ist ein guter Ball. Der Touchdown auf Hudson ist ein sehr gut platzierter Ball. Ist natürlich vor allem ein toller Catch von Hudson mit einer Hand. Ich habe mir aufgeschrieben, so grob 90% Burrow war das ungefähr, was mehr ist, als ich erwartet hatte im ersten Spiel zurück. Und deswegen wollte ich auch direkt, ich wollte es hier einmal sagen, auch hier, wir hatten das Thema natürlich gestern gerade. Ich will ehrlicherweise meine Burrow-Aussage fast so ein bisschen revidieren von gestern. Weil diese Version der Ravens zu sehen, hat mich so ein bisschen mit der Frage zurückgelassen, ey, können die Bengals diese Division am Ende mit 8 und 9 gewinnen? Wenn ihre Defense jetzt nicht, wenn ihre Defense halbwegs akzeptabel ist den Rest der Saison?
Mit 8 und 9 die Division gewinnen, also für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, die Steelers und Ravens stehen noch bei 6 Siegen, die Bengals 2 noch dahinter.
Genau, deswegen musst du halt,
das Programm der Steelers ist nicht gerade einfach, also die können auf jeden Fall, also sagen wir mal, die Steelers brauchen 3 Siege. Die Bengals können ja auch noch auf 9 Siege kommen.
Können auch auf 9 noch gehen, genau, wenn sie alles gewinnen. Genau, wenn sie alles gewinnen, dann.
Ja, ich glaube, ehrlicherweise, ja, sie spielen halt noch mal gegen die Ravens, können die sweepen.
Richtig, die Ravens
nächste Woche
sweepen.
Gegen die Bills wird super, super wichtig. Und dann haben sie halt wirklich machbare Aufgaben mit den Dolphins, Cardinals und Browns.
Das ist es halt. Und die Bills,
aber
die Steelers haben halt Buffalo diese Woche, haben wir ja gestern in der Preview drüber gesprochen. Und dann eben danach Ravens, Dolphins, Lions, Browns und nochmal Ravens, genau. Das ist,
ja, aber die gewinnen 3 Spiele. Die Steelers, glaube ich, gewinnen noch 3 Spiele.
3? Reichen 3? 3 sind sie gleich auf, oder? Da müssen, weiß ich nicht, was die Tiebreaker
sind. Nee, also 3 sind sie ja bei 9. Bei 9 Siegen. Und wenn du sagst,
stimmt,
die Bengals gewinnen
nicht
alle, dann wird es reichen.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Also, deswegen
also,
der Weg
Steelers
ist halt
9 und 8 Division-Sieg. Das Most Mike Tomlin Season.
Ey, das wäre perfekt. Das wäre wirklich herausragend. Ja, ich tue mich jetzt schwer, die Ravens komplett aus der Verlosung zu nehmen. Die sind gleich auf immer noch. Also
auf jeden Fall.
Die haben noch das eine Spiel offen. Da sind noch ein Spiel hinten. Aber wer weiß, ob die Ravens die nächsten Wochen auch so auftreten werden. Was ist, wenn Lamar Jackson vielleicht körperlich ein bisschen, ja, ein bisschen zulegt, ein bisschen fitter wird? Dann könnte das auch schon ganz schnell ganz anders aussehen. Dafür haben sie in meinen Augen noch genug Qualität. Aber ja, ich bleibe bei der gleichen Aussage, die ich vor 1, 2 Wochen getätigt habe. Ich vertraue den Ravens aktuell halt noch nicht. sie haben das Potenzial, sich noch deutlich zu verbessern, aber auf beiden Seiten habe ich da so meine Bauchschmerzen und gerade offensiv wurde das ja gestern irgendwo dann auch bestätigt, vor allem eben durch die Fehler.
Genau. Ja, es ist halt eine Division. Ich meine, es kann im Endeffekt einfach sein, dass die Bengals, dass dieses Loch halt zu tief ist. Das war ja immer die Analyse im Prinzip. Haben die einfach zu viel verloren und na, kommst da nicht mehr raus letztlich. Aber
ja, das wäre schon ein crazy Comeback mit
das
zwei
wäre ein
Teams,
crazy Comeback.
Zwei Siege.
Absolut.
Vielleicht ja nach dieser Woche. Also wir tun die ganze Zeit so, dass die Steelers diese Woche nicht gegen die Bills gewinnen. Ey, das... Wir haben ja beide in der Preview sogar gesagt, die Steelers haben hier durchaus Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann sind die halt 3-4.
Das Ding ist halt, wenn sie halt das verlieren, das war eben mein Gedanke, wenn sie das verlieren, dann sage ich dir jetzt einfach die Gegner und du sagst mir, gewinnen sie 2 oder 3.
Die Steelers? Naja, ich habe ja schon drauf geguckt, ich glaube, sie gewinnen 3.
Weil da bin ich mir nicht, also wenn sie gegen die Bills verlieren, sie haben noch 2-mal Baltimore, ich glaube, da
einmal
gewinnen sie 1.
Ja.
Detroit, denke ich, verlieren sie.
Mhm.
Und dann ist halt die Frage, Browns und Dolphins, gewinnen sie die beide?
Sollten sie,
ja. Aber
ja, also, wenn sie es nicht tun, dann haben sie auch nichts in den Playoffs verloren. Also, Stand jetzt sage ich, sie sind da im direkten Vergleich die besseren Mannschaften und sie spielen gegen die Dolphins, was das schwerere von beiden Matchups ist, zu Hause. Mhm. Und die Browns haben sie ja auch schon einmal gespielt und deutlich gewonnen. Da sehe ich jetzt nicht das riesige Stolperpotenzial mit der Browns Offense stand jetzt. Also, da sage ich schon, dass sie beide gewinnen.
Aber es wäre halt, wir würden halt wirklich über ein Spiel reden im Endeffekt. So, und das ist einfach schon enger, als ich es gestern antizipiert habe.
Du bist richtig angetan durch den Auftritt von den Bengals offensichtlich gestern. Also.
Nee, ich gebe den Bengals ja sogar eine Niederlage noch.
Wir reden hier immer noch von einer schwachen Defense, die vielleicht ein bisschen verbessert ist, fair enough. Und einer Offense, wo, ja, es war der erste Auftritt. Es ist jetzt nicht so ein Auftritt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, die gewinnen jetzt alles. Die gewinnen jetzt, egal wer da kommt.
Auf keinen Fall. Aber das Ding ist
ja
halt,
egal
wer da kommt.
Zulassen. Du hast immer noch wenig Raum für Fehler mit dieser Offense.
Auf jeden Fall.
Oder mit dieser Defense vielmehr gesagt.
Auf jeden Fall. Aber das Argument ist ja im Prinzip einfach nur, schlagen sie Baltimore noch ein zweites Mal. Weil die anderen beiden Gegner sind ja auch Miami und Cleveland danach.
Ja, aber da bin ich nicht auf dem gleichen Stand wie bei den Steelers bei diesen beiden Matchups. Also,
okay.
Da würde ich sagen, gerade mit der Defense kannst du dann auch auswärts gegen die Dolphins dir ordentlich Punkte fangen und dann machst du 1-2 Fehler und dann verlierst du
das Spiel.
Das stimmt. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das zweite Spiel am Thanksgiving-Abend war ein sehr unterhaltsames. Die Cowboys haben die Kansas City Chiefs empfangen. Und es war von Anfang an quasi ja auch Unterhaltung vorprogrammiert, weil es ein Spiel war, wo extrem viel Druck drauf war. Weil es einfach für beide gefühlt ein Playoff-Spiel in der Regular Season war. Denn beide müssen eigentlich so gut wie jedes Spiel jetzt noch gewinnen, um wirklich sicher reinzukommen. Und gerade die Cowboys haben ja noch einen weiten Weg vor sich. Aber sie haben gewonnen mit 31-28. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja keine Preview zu dem Spiel gemacht. Aber natürlich macht man sich Gedanken vor dem Spiel. Was könnte passieren? Was glaubt man, was passiert? Und ehrlicherweise ist das Spiel genau so gekommen, wie ich es erwartet habe. Nur mit dem gegenteiligen Ausgang.
Ich wollte gerade sagen, du
hast
nur
auf das falsche
Team
gedacht, dass die Chiefs, und ich dachte es auch wirklich bis kurz vor Ende, das gewinnen die Chiefs knapp, aber haben sie nicht, aber so vom Verlauf her, so dass, keine Ahnung, die Chiefs offen hatten inkonstantes Spiel mit herausragenden Drives und Plays, aber dann auch wirklich mit deprimierenden Momenten und vor allem auch, also wirklich diese Inkonstanz auch, weil die Cowboys Defense, da dachte ich, die werden hier und da wirklich auch einiges zulassen und dann hier und da einen überraschenden Stop hinbekommen. Dak auf der anderen Seite, die werden den Ball bewegen können, gerade mit ihren Playmakern. Aber Dak wird hier vielleicht auch hier und da einen Fehler machen. Ich habe ein enges Spiel erwartet mit vielen Punkten, mit Playoff-Vibes. Und das ist genauso gekommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Cowboys eben dann am Ende den Sack sogar zumachen können. Am Ende muss man auch bilanzieren. Und auch hier würde ich mit der Verlierermannschaft einsteigen. Das ist aktuell an so vielen Ecken bei den Chiefs dann doch zu wenig. Und es war beeindruckend, dass sie überhaupt so lange in diesem Spiel geblieben sind. was viel damit zu tun hatte, dass Mahomes wirklich einfach, ja, er hat seine Fehler gemacht, aber trotzdem war das, hatte das so krasse Playoff-Vibes.
Er hat seine Fehler gemacht, aber er war der einzige Grund dafür, dass das Spiel hinten raus
reingehen wurde. Das ist die richtige Formulierung auf jeden Fall. Und da können wir ja mit der Offense anfangen. Das sind viele der gleichen Probleme, die wir seit Wochen besprechen. Das ist die Playmaker-Qualität, das ist das Run-Game, das sind die Deep Balls von Mahomes, das sind Drops der Playmaker, der Receiver. Das sind Strafen auf beiden Seiten des Balls. Die hatten 119 Penalty Yards. Das ist halt crazy. Und das ist auch ein Thema, was nicht neu ist. Es gab Jahre, wo ich vor der Saison gedacht habe und es auch hier so kommuniziert habe, ich glaube, die Chiefs könnten sich schwer tun, könnten ein bisschen strugglen. Dieses Jahr habe ich ehrlicherweise so in der Form nicht damit gerechnet, zumindest nicht in der Regular Season. Und dieses Jahr haben sie halt wirklich ein sehr, sehr schweres Jahr, wo sie Gefahr laufen, die Playoffs zu verpassen.
Ja, und weil halt diese vielen kleinen Dinge auch, die letztes Jahr alle für sie gelaufen sind, dieses Jahr alle gegen sie laufen. Ich finde, das ist schon eine krasse Regression in dem Sinne. Also wir haben über die One-Score-Game-Sache gesprochen. Aber es sind ja auch solche Sachen wie, sie kriegen die Interception beim ersten Drive der Cowboys, klar. Mhm. Sie haben noch zwei weitere Chancen im Laufe des Spiels auf Turnover. Eigentlich sogar drei. Mhm. Aber zwei davon waren direkt nacheinander. Das war einmal das Prescott-Ding, wo er fast eine Interception in der Red Zone wirft und dann Pickens den Ball wegfumbelt und die Cowboys recovern. Das war der eine und der andere war ein Wurf von Prescott, den der Linebacker eigentlich abfangen muss. Mhm. Ich sage halt, letztes Jahr kriegen sie die. Wahrscheinlich kriegen sie letztes Jahr die beiden Turnover und gewinnen halt das Spiel selber mit 3 Punkten Unterschied. Also das sind halt so die einzelnen Momente.
Also ja, sie haben letztes Jahr auch ihre Probleme gehabt, aber ich finde, es sind zu viele individuelle Fehler dieses Jahr, die damit dazugekommen sind.
Ich wollte dir tatsächlich die Frage stellen, wir können es auch erst, bevor wir ins Spiel gehen, die Frage einmal kurz angehen, weil ich finde, es ist eine interessante Frage. Sind die Chiefs wirklich schlechter als letztes Jahr? Weil ich weiß noch, letztes Jahr haben wir so viel drüber gesprochen, auch jetzt so in dem Bereich der Saison, Woche 13, 14, 15. Ja, okay, die stehen so und so und sind schon in den Playoffs und keine Ahnung was alles. Aber die sind nicht so gut, wie ihr Rekord aussieht. Die gewinnen glücklich mit einem geblockten Field Goal und einem verschossenen Field Goal. Und also die haben so viele Siege, die einfach hardcore, letzte Sekunde, Glück gehabt, was auch immer. Und dieses Jahr, finde ich halt, verlieren sie quasi jetzt alle diese Spiele. Und deswegen ist es so ein bisschen so.
Ich sag dir, was der Unterschied ist in meinen Augen.
Ja, ja.
Patrick Mahomes. Ich finde, Patrick Mahomes spielt individuell eine schlechtere Saison als letztes Jahr.
Ich glaube, da würde ich mitgehen, ja.
Er hat immer noch, also wie er die Chiefs in diesem Spiel am Leben hält, ist crazy. Gar keine Frage. Aber er hat individuell in meinen Augen zu viele Aussetzer. Also die Messlatte ist natürlich absurd hoch bei ihm. Ja. Aber jetzt nur mal im Vergleich zu letztem Jahr. Da finde ich, hat er individuell konstanter gespielt, etwas weniger Fehler gemacht. Ich glaube, das kann man auch statistisch belegen. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber das, glaube ich, lässt sich auch, gerade was so Turnover-worthy Plays angeht, was die Deep Ball Accuracy angeht.
Also, das ist immer noch ein Thema,
Da sind schon ein, zwei Faktoren, wo er einfach individuell oder ein, zwei Bereiche, wo er individuell schlechter spielt. Und das hat natürlich dann auch einen riesen Impact. Und er kriegt halt nicht mehr Hilfe von seiner Offense, von der restlichen Offense. Mhm. Und das zusammen macht sie zu einem etwas schlechteren Team für mich. Oder zumindest, oder vor allem offensiv, ja.
Ich glaube, ich würde mitgehen, ja. Ich würde auch mitgehen, etwas schlechter. Aber halt die Rekorddiskrepanz ist halt krass.
Ja, klar. Das sind halt dann die Feinheiten. Aber da haben wir ja letztes Jahr wirklich auch mehrfach hier gesessen und gesagt,
richtig,
der Rekord ist ein bisschen irreführend. So gut waren sie in der Regular Season nicht.
Okay, ich finde, es gibt hier auch zwei Seiten. Und ich wollte die beide direkt reinnehmen, weil ich glaube, man braucht es für eine vernünftige Analyse. Und man kann auch für beides argumentieren. Und wir haben jetzt, du hast es schon ein paar Sachen gesagt, ich glaube, du tendierst in eine ähnliche Richtung wie ich. Also die eine Seite ist, ich glaube, die Chiefs brauchen tatsächlich natürlich kein Rebuild, aber einen merklichen Umbruch. Mhm. Ich glaube, die Chiefs brauchen vielleicht einen Offensive Coordinator oder einen starken Run-Game Coordinator, jemanden, der dafür sorgt, dass Andy Reid's Offense mehr Balance bekommt, der die Struktur der Offense verbessert, der ihnen mehr, da auch mehr, einfach mehr Spielraum gibt, um halt mal so ein Spiel anders zu gewinnen. Dass es halt nicht immer ist, trifft Mahomes noch 5 verrückte Bälle, dann können wir es gewinnen. Sie brauchen mehr Qualität auf Outside-Receiver, sie brauchen viel mehr Qualität im Backfield, sie brauchen mehr Fixpunkte in der Offense außerhalb von Mahomes. Ich finde, das ist eine sehr, sehr faire Kritik und auch eben der Punkt, warum der Kader insgesamt einfach jetzt an einem Punkt ist, wo man vielleicht mal, nicht mal ein Übergangsjahr, mit Mahomes gibt es kein Übergangsjahr, aber halt so ein Jahr, wo du eben mal sagst, okay, wir versuchen jetzt mal in einem Dreijahresfenster zu denken und wir gehen jetzt diese Baustellen gezielt an. die Regression in One-Score-Games, das haben wir jetzt alles schon besprochen, müssen wir nicht nochmal machen. Aber halt so der andere Part oder der andere Aspekt, finde ich, der, den wir erwähnen müssen, weil es einfach relevant ist für die Analyse von diesem Spiel, ist halt die Offensive Line. Trey Smith hat nicht gespielt, sie verlieren ihren Right Tackle früh im Spiel, sie verlieren Josh Simmons früh in der zweiten Hälfte, ihren Left Tackle. Also wir haben drei Backups in der Offensive Line. PFF hat die drei Backups mit 14 zugelassenen Pressures in dem Spiel, von denen einer eben nur eine Halbzeit gespielt hat und der andere irgendwann früh im Spiel reinkam. Und wir hatten das Thema mit der Cowboys Defense ja auch schon vor dem Eagles-Spiel. Das ist nicht mehr diese Unit, die es früh in der Saison war, wo jeder gegen die 30, 40 Punkte macht. Das ist eine Front, die wackelige Offensive Lines attackieren kann. Und das haben wir gestern gesehen. Und ich, um Andy Reid ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich mochte ja sogar, dass die früh im Spiel mal beim Run-Game geblieben sind. Mhm. Also so mit Pacheco, der zurück war, mit Hunt. Wir haben das gegen die Colts schon gesehen, als Kareem Hunt ja 30 Carries am Ende hatte. Und da sind sie auch dabei geblieben. Und das war hier eigentlich auch so. Und das ist an sich eine positive Entwicklung, weil wie oft haben wir darüber gesprochen? Ich würde mir immer
aber
noch
hier,
mehr wünschen.
Aber hier hat es nicht funktioniert, in meinen Augen. Also nicht gut.
Es hat nicht gut funktioniert, das stimmt. Ich will nur sehen, also ich würde halt gerne sehen, und das wäre so mein nächster Punkt auch gewesen, dass sie das halt nutzen, also nicht einfach den Ball zu laufen, um ihn zu laufen, sondern dass sie halt das nutzen, um ihrer Offense eine Dimension zu geben. Also dass sie mehr Under Center gehen, dass sie mehr Play-Action finden. Für den Moment fand ich es erstmal positiv, dass Andy Reid gewillt war, ins Run-Game ein bisschen zu investieren. Und früh im Spiel war ja auch dieses Quick-Game da. Also der Touchdown zu Rice ist ja so ein typisches Chiefs-Ding. Dann der Touchdown zu Kelce bei Fourth Down ist ein typisches Mahomes-Kelce-Ding. Also ich fand, früh im Spiel hat sich das echt auch so angefühlt. So, ja, das sind so die Chiefs, wie sie halt Spiele gewinnen können. Dann haben sie halt einfach viel zu viele Drives weggeworfen. Also 4 Punts nacheinander zwischen zweiten und dritten Viertel. Mal wegen Flaggen, du hast schon gesagt, viel zu viele Flaggen. Da gab es auch kritische hier, der Drive vor der Halbzeit. Da haben sie erster und 10, also stehen bei erster und 10 an der 43-Yard-Line der Cowboys, also sind schon fast in Field-Goal-Range, müssen am Ende aber punten, weil sie eine Holding-Strafe kassieren. Beim ersten Drive in der zweiten Hälfte converten sie eigentlich dritter und 6. Das kommt zurück wegen einer Offensive-Pass-Interference-Strafe, die ich lächerlich fand, sage ich ganz ehrlich. Das war diese Worthy-Nummer. Also, das habe ich gar nicht gesehen, aber gut. Da punten sie dann. Bei dem einzigen Drive im vierten Viertel, bei dem sie nicht scoren, kassieren sie eine Holding-Strafe bei First Down und kommen da nicht wieder raus. Also, das gab es einige Male. Und dann halt, und ich finde, das muss man dann hier eben auch, du hast ja auch gerade schon gesagt, als Kritikpunkt erwähnen, Mahomes, der eben die Shots halt einfach überall auf dem Platz verteilt. Also, da gab es wieder, ich habe mir, glaube ich, 3 mindestens notiert, 3 oder 4, wo er einfach völlig off-target ist, Downfield. Und das ist halt jetzt wirklich schon seit letztem Jahr schon ein Thema.
Ja, generell auch in diesem Spiel viele PI-Entscheidungen. Ja, da waren ein paar, also gerade auf der Trent McDuffie-Seite, die man auch geben kann, geben muss, aber auch einige so im ganzen Spiel auf beiden Seiten, die ich sehr, sehr soft, sehr, sehr übertrieben fand.
Ja, also wir reden ja generell nicht so über Refs, ihr wisst es. Und ich sage jetzt auch nicht, die Chiefs haben das Spiel wegen den Refs verloren, auf keinen Fall. Nee, aber gerade halt bei den Chiefs, wo alle immer drauf springen, wenn mal eine Entscheidung für sie fällt. Das gestern war auf jeden Fall ein Spiel, wo sie jetzt kein Glück hatten mit den Refs.
Das stimmt, da gehe ich grundsätzlich mit. Aber ich rede ja vor allem darüber, dass mir einfach die PI-Entscheidungen in den letzten Jahren immer viel zu kleinlich geworden sind. Vor allem in der Regel zugunsten der Offense. Das ist dann, das ist mir dann einfach zu wenig, was da zu einer PI führt. Auf der anderen Seite, wir haben ja generell diesen offensiven Gegensatz ganz schön gesehen, weil natürlich ist ein Quarterback jetzt vielleicht am wenigsten von allen Positionen abhängig von den Umständen, aber sie sind natürlich trotzdem super wichtig und das hat man hier so gut bewiesen bekommen, weil Dak Prescott hat die viel besseren Umstände im Vergleich. Mhm. Ich fand, die Offensive Line hat wieder einen guten Job gemacht. Letzte Woche haben sie mich ja schon positiv überrascht und hier fand ich es eigentlich auch gut. Also sie waren so gut, dass die Chiefs halt in meinen Augen häufig viel zu viele Bodies in den Pass Rush investieren mussten und da natürlich dann mit sehr guten Playmakern zu viele 1-gegen-1-Situationen entstanden sind, die Dak Prescott dann auch häufig nutzen konnte, gerade mit George Pickens, der wieder ein überragendes Spiel gemacht hat.
Der Hurdle, wenn er da drüber kommt, ey, das ist das Play der Saison. Wenn er da drüber kommt und in die Endzone spaziert.
Und Tony Romo hat es irgendwann mal, vielleicht auch der Hauptkommentator, hat es sehr treffend gesagt, du musst den Ball bei George Pickens aktuell nur in die Nähe werfen.
Ja.
Und er fängt den. Der hat eine unglaubliche Range, die hat er schon immer mit seinen Armen, aber er ist unglaublich gut in Contested Catch-Situationen oder wo er wenig Separation hat oder wo der Ball ungenau kommt. Und CeeDee Lamb hatte McDuffie halt sowas von in der Tasche. Mhm. Und der wurde dann halt zu der einen oder anderen PI gezwungen. Wie gesagt, ich war nicht immer einer Meinung mit den Refs dazu, aber trotzdem, das waren dann halt die individuellen Qualitätsunterschiede, die man hier so richtig zu spüren bekommen hat. Und gleichzeitig hat natürlich auch die Chiefs-Defense jetzt nicht überzeugen können.
Das ist halt der nächste Punkt. Also ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Man hat einfach krass den Unterschied gemerkt zwischen den beiden Top-Playmakern, die Dak Prescott hat, und den beiden Top-Playmakern, die Patrick Mahomes hat.
Und dann kommt halt noch dazu, dass halt Nicht-Top-Playmaker Plays machen, wie ein Malik Davis oder ein Turpin zum Beispiel, die dann halt ihre Big Plays haben. Ja, die bekommen die Chiefs aktuell sehr selten von solchen Spielern.
Ja, absolut. Und Kelce spielt ja sogar, finde ich, eine bessere Saison als letztes Jahr. Also gerade die letzten Wochen war Kelce eigentlich echt, nachdem er ja auch früh im Jahr nicht gut war, aber mittlerweile, finde ich, spielt er deutlich besser. Aber das ist einfach eine klare Gap, wenn du sagst, Lamb und Pickens versus Rice und Kelce. Und das hat man gestern gemerkt.
Genau.
Und ich finde auch hier, wir haben es jetzt bei der Offense erstmal auf die Offense bezogen bei Kansas City, hier geht ja das Thema weiter. Dieses Team ist einfach jetzt an einem Punkt angekommen. Die waren jetzt so erfolgreich. Die waren so oft im Super Bowl, im Championship Game. Jedes Jahr Contender, so viele Titel gewonnen. Der Kader ist einfach an einem Punkt, wo du, glaube ich, so einen gewissen Reset machen musst. Und das betrifft, finde ich, auch defensiv eigentlich alle Bereiche. Aber gerade der Pass Rush ist halt so langsam und so wenig explosiv. Und dann hast du halt
Jones
mal Spiele.
Jones spielt auch nicht so gut wie sonst.
Genau,
wie die
Chris
letzten
Jones
Jahre.
Ist sehr on and off, auch natürlich ein Spieler, der jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Und dann hast du halt Spiele wie gegen die Colts letzte Woche, wo wir ja auch vorher drüber gesprochen haben, das könnte ihnen mehr liegen, weil sie eben dann ihre Power, ihre Physis gegen den Run bringen können. Und das haben sie immer noch. Und ich fand, das hat man gestern teilweise auch gesehen. Aber wenn es darum geht, einen Quarterback bei 2. und 8 unter Druck zu setzen, das ist halt dann entweder Chris Jones macht einen Play oder schwierig. Und das merkst du halt einfach extrem. Und deswegen, ich habe mir ähnliche Punkte aufgeschrieben wie du. Die Receiver-Qualität hat man gestern einfach krass gemerkt. Vor allem, weil es jetzt auch mal beide waren. Also die letzten Wochen war es ja häufiger so, dass einer, eher Pickens in meistens dann, das Monsterspiel hatte gestern, war Lamb auch super. Die Turnover-Risiken oder wie man es nennen will, das Turnover-Glück vielleicht besser, für Dallas, haben wir schon angesprochen, war halt auf ihrer Seite. Also klar, Dak hat die Interception beim ersten Drive, Third Down, Chiefs bringen Safety Blitz, der Corner lässt sich zurückfallen und Dak wird quasi direkt vor dem Hit, wirft er den noch, aber wirft ihn straight zum Corner. Beim zweiten Drive hätte er noch einen Pick haben können, da sitzt Nick Bolton unter der Route von CeeDee Lamb. Dak liest es, glaube ich, nie, dass der da rüberkommt und nur weil Lamb ihn da wirklich da am Catch noch behindert, ist das keine Interception. Und dann halt das Ding ganz am Ende, wo sie mega Glück hatten. Das war 6 Minuten 18 vorm Ende. 2. und 8, Cowboys stehen an der 12-Yard-Line der Chiefs. Enges Spiel natürlich, das war ja wirklich lange ein enges Spiel und es ist ein Play-Action-Rollout. Dak wirft den ganz spät noch. Der DB kommt angeschossen, ist vor, ich glaube, es ist Pickens, vor Pickens am Ball, kann den Ball nicht fangen, dann prallt er noch ab und fast ist noch ein anderer Chiefs-Verteidiger da und fällt auf den Boden. Sprich, da Glück gehabt und dann nächstes Play fummelt Pickens den Ball und Turpin recovert den. Aus dem Drive kicken die Cowboys dann halt noch ein Field Goal. Das ist dann nicht nur der Unterschied am Ende auf dem Scoreboard, sondern wenn Kansas City da den Ball sich erobert, dann gehen die vielleicht das Feld runter und gewinnen das Ding. Und wir haben ein anderes Narrativ heute. Also das sind halt diese Feinheiten. Da hatten sie ein paar Mal Glück. Ansonsten bin ich bei dir. Playmaker-Qualität, O-Line, Dak dann auch. Alles in allem jetzt mal von den 2,5 Turnover-Plays, würde ich sagen, abgesehen. Ansonsten ein gutes Spiel gemacht. Hat auch ein paar Dinge kreiert. Der Touchdown auf Javonte Williams ist ein super Play von ihm. Wie er da von Pressure wegkommt und dann den Running Back noch findet. Dann direkt danach auch bei der Two-Point-Conversion, wo er auch von Pressure sich löst auf die andere Seite und den zu Pickens bringt. Ja, es waren Feinheiten im Spiel. Es waren absolut zwei Teams auf Augenhöhe. Aber ich glaube nicht, dass du mir widersprechen würdest, wenn ich sage, das bessere Team hat halt aber gestern auch gewonnen in Summe.
Ja, schon. Schon. Also, ja. Sie haben den Ball besser bewegt, finde ich, im Laufe des Spiels. Turnover-Glück, klar, muss man thematisieren. Es war sehr auf Augenhöhe, aber trotzdem, sie konnten den Ball besser bewegen und haben mit ihrer Defense halt genug gemacht, um dieses Spiel auch verdient, dann unterm Strich zu gewinnen.
Genau, es war halt auf Augenhöhe, weil Mahomes es auf Augenhöhe gehalten hat. Und hinten raus vor allem. Das war halt wirklich so das Ding, diese 3, 4 Sachen, die er da wieder macht, weil sonst ist es wahrscheinlich auch ein deutlicheres Ergebnis.
Cowboys haben unterm Strich mehr Yards gemacht, mehr First Downs, weniger Strafen, bessere Third Down Conversion, solche Geschichten. Ja, da waren sie überall einen Ticken besser und deswegen gewinnen sie auch mit einem Ticken mehr Punkte. Und das haben die Packers auch gemacht. Im ersten Spiel des gestrigen Abends, die Packers waren in Detroit zu Gast und haben eigentlich alle Auswärtsteams gewonnen? Nee, Cowboys waren zu Hause.
Cowboys
Bengals auch, ja. Bengals und Packers haben auswärts gewonnen mit 31-24. Damit sweepen die Packers die Lions. Das ist natürlich ein großer und wichtiger Schritt in Richtung möglichen Division-Sieg. Vor allem die Lions werden sich jetzt erstrecken müssen, um das zu schaffen. Aber die Bears spielen natürlich auch noch eine Rolle. Mhm. Sie mussten, also die Packers mussten dafür auch natürlich ganz schön arbeiten und brauchten ein super Spiel von Jordan Love. Und ich finde es erstaunlich, dass sie überhaupt dafür arbeiten müssen. Weil wenn du mir vorher gesagt hättest, und da können wir mit den Lions offensiv auch anfangen, hättest du mir vor dem Spiel gesagt, die Lions müssen quasi das komplette Spiel auf Amon-Ra St. Brown verzichten. Mhm. Sie verlieren die Line of Scrimmage auf beiden Seiten eigentlich durchweg. Mhm. Haben dadurch Probleme in Pass Protection, haben dadurch Probleme im Run Game und sie werden ihre Fourth Downs wieder nicht schaffen oder da Probleme haben, dann hätte ich niemals auf ein One-Score-Game getippt. Dann hätte ich niemals gedacht, dass die Lions aber überhaupt auch nur eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und am Ende hat es ja wirklich ein, zwei kritische Plays der Packers gebraucht, um das zu verhindern. Also das fand ich dann schon beeindruckend, dass die Lions trotz dieser ganzen Faktoren, die ich gerade angesprochen habe, überhaupt bis zum Schluss im Spiel waren.
Irgendwo ja. Ich meine, die Packers haben natürlich auch ihre Ausfälle gehabt. Golden ist nicht fit geworden, ja. Reed ist noch nicht dabei, Tucker Kraft sowieso raus.
Aber ich finde, der Impact oder der ausbleibende Impact von einem Amon-Ra St. Brown,
klar.
Man kann ja sagen, das ist der wichtigste Spieler für diese Offense.
Ja.
Oder zumindest einer der 1, 2, 3 wichtigsten.
Er und Gibbs wahrscheinlich, ja.
Genau, er, Gibbs, das ist natürlich ein Verlust, den du erstmal irgendwie kompensieren musst. Und das, finde ich, haben
auf
sie
jeden Fall
dann auch auf unterschiedliche Schultern gut verteilt bekommen.
Ja, zumal ja Sam LaPorta natürlich auch fehlt. Also das wäre dann das ergänzende Ding. Also im Prinzip zwei deiner drei Top-Pass-Catcher fehlen dann.
Und gerade so in der Mitte des Feldes für die kurzen und Intermediate-Pässe fehlen natürlich beide extrem.
Ja, lass uns doch mit der Lions auf uns anfangen, wenn wir schon da sind. Ich fand nämlich auch, der Anfang von dem Spiel hat sich angefühlt, ehrlich gesagt, wie Woche 1, als die Lions ja gegen die Packers überhaupt nichts blocken konnten. Hier auch, klar, wir haben über Frank Ragnow gesprochen, der hat jetzt noch nicht gespielt, aber Graham Glasgow, der Center, ist ja auch ausgefallen. Das heißt, wir hatten Tristan Colon auf Center. Der hatte 33 Offense-Snaps bisher dieses Jahr, 14 davon auf Center. Und so sah das am Anfang auch aus. Beim ersten Play tritt der Goff auf den Fuß und er fällt hin. Zwei Plays später kommunizieren sie die Protection nicht gut. Gibbs muss nach innen kommen, den Linebacker übernehmen, aber wo der Center wegslidet von. Gleichzeitig kommt aber der ich glaube, Safety war es, der Safety-Blitz von Gibbs Seite dann frei durch. Da punten sie, also tougher Start. Dann eben plötzlich Amon-Ra St. Brown beim zweiten Drive, kam nicht zurück. Goff wird wieder gesackt bei Third Down. Goff hatte ja gar keine Completion bis zum dritten Drive in diesem Spiel überhaupt. Da dann ihr erstes Big Play, dieser 22-Yard-Crosser auf Jameson Williams. Bisschen später hatte Goff dann bei dritter und lang diesen Superpass auf Tom Kennedy. Da sind wir dann schon in den Tiefen des Kaders. Und den Touchdown machen sie dann aus der Wildcat kurz danach. Es war halt ein toughes Matchup, aber ich fand schon auch, hast du ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, Detroit hat irgendwo auch schon doch reingefunden im Laufe des Spiels, haben die Linebacker in Coverage attackieren können. Sie haben halt das nie geschafft, am Boden so ihr Spiel durchzudrücken. Es gab mehrere Plays, wo sie aus langen Down-Distance-Situationen rauskamen. Das fand ich auch echt bemerkenswert. Es war mal Gibbs mit einem Big Play, aber auch mal Goff und so. Also das fand ich schon beachtlich. Aber das Run-Game kam nicht so ins Rollen. Und wenn du dann halt deine zwei, deine drei besten Pass-Catcher nicht hast, dann ist es super schwierig. Trotzdem Hut ab vor dem, was sie offensiv gemacht haben. Also der Two-Minute-Drive vor der Halbzeit war super. Auch wenn der Touchdown eigentlich nicht passieren darf. Bei Third Down, 30 Sekunden vor der Halbzeit, werfen sie halt einen Screen zu Jameson Williams. Und Valentine muss den eigentlich im Backfield tackeln. Er liest es ja super, springt dann aber mit der Schulter rein, statt die Arme um Williams rumzupacken. Williams kommt raus aus dem Hit, hat dann Blocker vor sich, läuft zum Touchdown. In der zweiten Hälfte, fand ich, haben sich dann die Fehler halt auch gehäuft. Und die waren dann too much im Endeffekt. Beim ersten Drive aus der Halbzeit, wo sie 4. und 3 ausspielen, wo sie die können den Ball nicht laufen und laufen aber trotzdem wieder bei 4. und 3 und Gibbs wird 2 Yards im Backfield gestoppt. Zwei Drives später, da sind wir dann schon im 4. Viertel, Lions mit 10 Punkten hinten, 4. und 3, Goff hat Jameson Williams und der droppt den Ball einfach komplett unbedrängt. Beim nächsten Drive kommen sie in die Red Zone, nehmen aber auch 6 Minuten runter von der Uhr. Und bei Third Down sackt Micah Parsons Goff. Parsons auch wieder mit einem Monsterspiel, gestern auch gegen den Run. Und sie kicken halt nur ein Field Goal in der Red Zone. Plus dann der Fumble, den die Packers hatten, den die Lions nicht sichern können. Also das waren einfach viele kritische Momente in der zweiten Hälfte, wo Detroit Gelegenheiten hatte, das Spiel vielleicht anders zu gestalten, aber sich dann da nicht belohnen konnte oder das nicht mehr reinholen konnte. Trotzdem, für gemessen an den Ausfällen, bin ich dabei dir. Das war respektabel, was sie da offensiv noch rausgeholt haben.
Ich finde, man muss früher oder später mehr noch über das Playcalling der Lions sprechen. Bei allem, was wir jetzt irgendwie erwähnt haben und positiv erwähnt haben, dass man so lange drinbleiben konnte und all diese Themen. Aber Dan Campbell hat das ja übernommen, macht es selber. Und ich finde aber, bei einer Sache fällt halt schon auf, dass die Lions merklich und jetzt auch konstant schlechter geworden sind, nämlich bei Third und Fourth Down. Also gerade gestern natürlich oder generell die letzten 2 Wochen. Wir wissen, dass sie aggressiv sein wollen, aber du kannst halt das nur konstant dann auch erfolgreich umsetzen, wenn die Playcalls stimmen. Und klar, es waren jetzt gestern nicht nur die Playcalls, also gerade bei dem einen wirft Goff den Ball halt Jameson Williams einen Ticken in den Rücken, trotzdem muss er den fangen, droppt den, okay, fangen. Das ist halt super ärgerlich so, ne? Aber wenn du halt auf die ganze Saison schaust, dann siehst du schon halt ein Thema, was sich durchzieht. Fourth Down Conversion ist von 68 auf 52% gefallen. Das bedeutet im Umkehrschluss von Platz 4 letztes Jahr auf Platz 19 in der Statistik. Und Third Down Conversion ist fast genauso, von Platz 4 auf Platz 18. Also in beiden Bereichen deutlich unzuverlässiger. Und das sind zwei Bereiche, die die Lions halt besser gemacht haben und aggressiver gespielt haben die letzten Jahre als viele andere Teams.
Ja, und das sind ja greifbare Probleme. Das ist ja nicht random irgendwie, sondern wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Line spielt halt nicht so gut. Gerade die Interior Line, jetzt noch mit Verletzungen, dann erst recht nicht. Mal schauen, ob Frank Ragnow da vielleicht dann auch schnell einen merklichen Unterschied macht. Das wäre natürlich ein Riesenboost, wenn der jetzt schnell ready ist und seine Rolle wieder einfach einnehmen kann und du dann vielleicht auch Glasgow auf Guard rüberschieben kannst und so. Da auf einmal reden wir über eine ganz andere Unit. Also das ist der eine Punkt. Und dann, ich finde halt auch, gestern fand ich, Goff hat es insgesamt gut gemacht. Auf die Saison gesehen aber spielt Goff auch einfach ein bisschen wackeliger als letztes Jahr. Ich finde, das ist schon auch Teil der Nummer da in Detroit. Und dann, klar, dass es ein Downgrade sein würde von Ben Johnson, das musste man befürchten. Wir haben ja jetzt schon einen drastischen Schritt eigentlich bekommen, damit dass Dan Campbell das Playcalling übernommen hat vom Offensive Coordinator vor ein paar Wochen. Das ist ja schon passiert. Insofern wissen wir auch, sie selber sind nicht zufrieden damit, wie das läuft. Das Downgrade merkst du halt natürlich auch.
Und das ist, also das kann nicht optimal sein, weil Dan Campbell ist, glaube ich, nicht am besten, wenn er während eines Spiels auch noch die offensiven Plays callt. Ja. Plus, er hat ja auch gar keine Erfahrung, was das angeht. Also ist ja nicht so, dass er das offensive Mastermind ist, was dann halt jetzt irgendwie das abgegeben hat an ein anderes offensives Mastermind und jetzt wieder übernommen hat. Er hat ja gar keine Erfahrung in der Hinsicht. Und das wäre jetzt dann ja auch keine Schande, da in der Offseason dann auch wieder jemanden zu holen, dem man da mehr vertraut, damit Dan Campbell auch wieder Zeit und Platz im Kopf hat, sich um die übergreifenden Dinge vielleicht etwas mehr kümmern zu können. Schauen wir noch auf die andere Seite. Fourth Downs eigentlich ein guter Aufhänger, um da den Vergleich zu machen. Denn die Packers gehen 3-mal bei Fourth Down dafür, schaffen es 3-mal und machen 2-mal ein Touchdown bei 4. und kurz. Und ich finde es also natürlich super clever. Ich habe gerade letzte Woche darüber gesprochen, dass die Packers einfach nicht kicken können, egal wer da Kicker ist. Ja, dann kickt man halt einfach nicht. Ja, dann macht man halt einfach keine Field Goals, man geht einfach dafür. Funktioniert besser für die Packers, weil auch Jordan Love, der auch wenig Druck bekommen hat von den Lions, Line of Scrimmage auf beiden Seiten verloren einfach aus Lions Perspektive. Aber er hat dann auch wirklich geliefert, gerade in diesen kritischen Momenten mehrfach im Spiel. Das waren die Fourth Downs, das waren die Situationen, die dann das Game besiegelt hat oder besiegelt haben. Und am Ende 4 Touchdowns gemacht, wirklich herausragende Würfe dabei gewesen. Und es war ja der nächste gute Auftritt von ihm, ein Auftritt, der den Packers offensiv echt Mut machen sollte. Weil das war nicht immer so in dieser Saison.
Nee, und ich fand, es waren mehrere Punkte, die ich von der Offense sehen wollte, die sie hier gezeigt haben. Also, ja. Run Game, früh im Spiel war es ja mehr das Run Game sogar noch. Ein paar gute Runs von Jacobs, gerade bei Third Down, wo sie converten, wo sie Big Plays teilweise auch bekommen. Bei Dritter und Kurz, wo er durchbricht, dann irgendwie 11 Yards, ich glaube 21 Yards, da war dabei. Danach ist das Run Game so ein bisschen eingeschlafen, aber ich fand zum einen früh im Spiel vor allem auffällig, dass sie ein bisschen variabler in ihren Runs waren. Das war eine Kritik an Matt LaFleur, die auch, glaube ich, berechtigt war. Und damit auch Erfolg hatten. Und es gab so eine Sequenz, die fand ich total sinnbildlich, nämlich, wo sie so ein paar unterschiedliche Pull-Konzepte nacheinander laufen, die gut waren. Dann laufen sie wieder Split-Zone und die Lions stoppen sofort im Backfield. Also sofort wieder, wenn sie zu ihren Standard-Runs zurückgegangen, sofort gestoppt. Aber insgesamt fand ich das positiv und auch, dass sie einiges an Outbreaking-Routes gegen die Man-Coverage der Lions gelaufen sind. Das war auffällig. Der Touchdown zu Daubs war eine Quick-Out. Der zu Wicks Ende drittes Viertel war eine Quick-Out. Davon gab es echt einige, was Sinn ergibt gegen so eine Man-Heavy-Defense wie die der Lions, die ja, abgesehen jetzt von Kirby Joseph, so langsam auch wieder in Bestbesetzung spielt. Und Love hat dann ein paar wirklich gute On-Time-Würfe früh im Spiel. Beim zweiten Touchdown-Drive ein paar gute Pässe. Diese Quick-Out zu Watson, der tiefe Play-Action-Shot auf Musgrave war sehr, sehr gut platziert. Dann in zweierlei Hinsicht fand ich was ein ermutigendes Spiel, was die Aggressivität angeht. Nämlich einmal die von LaFleur. Das war nämlich ein anderer Kritikpunkt an ihm. Dieses konservative Denken, so dieses so ein bisschen, jetzt habe ich ja eine Top-Defense, jetzt muss ich nicht mehr ganz so aggressiv sein offensiv. Hier eben, du hast ja schon gesagt, Fourth Downs, eine ganz andere Nummer, sind ganz anders an dieses Spiel rangegangen. Und auch die Aggressivität von Jordan Love. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, das muss man ganz klar sagen, weil der erste Touchdown, den er wirft, bei 4. und 2, das ist halt schon brutales Risiko. Und es ist am Ende auch eine Zentimeterentscheidung. Das ist der erste auf Wicks, wo, also super schwieriger Catch, erstmal Hut ab vor Wicks, dass er den Ball kontrolliert. Ich bin ehrlich, ich dachte nicht, dass er schon Kontrolle hatte, als der erste Fuß auf dem Boden landet. Ja, die Refs entscheiden, sagen so, okay, er hatte Kontrolle und wechselt quasi.
Es war, glaube
ich,
so eine Situation, wo es on-field gecallt wurde und dann konntest du es nicht klar belegen oder widerlegen in dem Fall.
Genau.
Ich hätte es, glaube ich, auch nicht gegeben, ja. Aber ey, das mit dem Risiko, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, wo du meintest, ja, das waren super Pässe und das stimmt ja auch, weil die Receiver gute Plays machen, gute Catches machen und weil sie halt dann auch wirklich am Ende, weil das Resultat ein Catch und dann in dem Fall auch ein Big Play,
richtig,
ein Touchdown,
deswegen
whatever
ich,
ist.
Genau.
Das ist schon mutig, was er da teilweise macht. Da stimme ich dir 100%
zu. Genau. Deswegen ist es halt ein zweischneidiges Schwert, weil wir das ja wirklich auch dann mehr als vielleicht andere Dinge sehr resultatorientiert bewerten. Weil wenn Wicks den nicht fängt.
Ist untypisch für uns, aber tun wir ja nicht.
Ja,
weil
genau, aber ich
nicht
find,
nur sagen, es sind überragende,
richtig.
Oder es sind sehr starke Bälle, sondern
auf jeden Fall.
Es sind kleine Feinheiten, die den Unterschied machen.
Richtig, und du musst halt dann gewillt sein mit dem, dass er den halt vielleicht nächstes Mal nicht trifft, damit zu leben. Weil du weißt, übernächstes Mal trifft das dann vielleicht wieder.
Oder es
wird ein Turnover, richtig, kann auch passieren. Hier trifft, also der Wurf war ja super, das war einfach ein super schwieriger Wurf und ein schwieriger Catch. Aber sie werden dafür belohnt, dann frühe zweite Hälfte. Nach dem ersten Turnover und Downs von der Lions Offense nimmt er wieder den Shot, hat Watson Downfield, 1 gegen 1 gegen Amik Robertson. Ball ist lange in der Luft, Watson gewinnt ihn am Catchpoint, das war ein 51-Yard-Touchdown auch, gell? Ja, 51-Yard-Touchdown war das auch. Nächster Drive hat er diesen Ball auf Wicks in die Seam-Route für 30 Yards, den er perfekt über Branch und vor den tiefen Safety platziert. Und dann natürlich Game on the Line. 4. und 3, kurz vor der Mittellinie. Wieder geht LaFleur dafür. Fand ich mega, dass er dabei geblieben ist. Lions haben natürlich keine Timeout mehr, sprich ein First Down und das Ding ist durch. Sie gehen mit der Offense auf Sieg. Er weicht zurück. Love hat so diesen, das ist ja so sein Trademark-Wurf fast, dieser Fadeaway, Backfoot irgendwie, findet Wicks. Der macht einen toughen Catch. Wieder Branch, super eng in Coverage. Und sie gewinnen das Ding. Und Wicks, auch sein bestes Saisonspiel gehabt gestern. Das muss man auch erwähnen. Der war extrem wichtig für die Offense. Also sehr viel Positives wirklich in Summe.
Ja, gerade der Wurf, den du gerade angesprochen hast, ich glaube auf Wicks über die Seam, über die Mitte, den fand ich brutal. Den machen nicht viele Quarterbacks so. War ein starker Auftritt und ich bin gespannt, ob sie das Niveau aufrecht halten können. Aber der Impact von Christian Watson auf diese Offense, seit der wieder da und vor allem auch in Form ist und fit ist, das ist schon, das merkt man halt schon, dass du einfach diese Art Receiver vorher, diesen Spielertyp einfach nicht hattest.
Ja, total. Und Love, ich will nicht nur das Positive sagen, er hat auch zwei, drei Dinger wieder verfehlt. das ist in seinem Spiel auch immer wieder mal drin. Nochmal die Aggressivität. Wir loben sie hier mit eben dem Zusatz, man muss damit leben, dass es auch mal schief geht. Richtig. Aber hier war sie halt auch wirklich, wirklich wertvoll für die Offense. Und genau. Deswegen, ja, also sie hatten, werden vielleicht Lions-Fans jetzt schon, werden schon sich die Haare raufen, dass wir das noch nicht gesagt haben. Sie hatten vielleicht hier und da ein klein wenig Glück mit Ref-Entscheidungen. Also wie gesagt, der erste Touchdown, den haben wir ja schon angesprochen, beim zweiten Touchdown, wo sie Fourth Down ausspielen, eigentlich einen False Start kassieren. Refs sagen, LaFleur hat die Timeout rechtzeitig reingerufen. Ja. Das war zumindest mal mit dem Bildmaterial, ja, war es dann schwierig, dafür zu argumentieren. Die Refs wurden natürlich nach dem Spiel dazu auch gefragt und haben das dann nochmal bestätigt. Nein, die Timeout kam, wurde reingerufen, bevor der False Start passiert ist. Muss man halt so hinnehmen im Endeffekt. Sie geben ihnen die Timeout, Packers spielen den vierten dann aus und das ist der Touchdown zu Daubs. Bei dem Touchdown-Drive Ende drittes Viertel hatten sie ziemliches Glück. Da sind sie schon in der Red Zone. Schneller Ball auf Daubs. Reed schlägt ihm den Ball raus und der Offensive Tackle für die Packers sichert den Fumble. To be fair, auf der anderen Seite, die Lions hatten noch zweimal ziemliche Pass-Interference-Glück. Das kommt
also
auch wieder
genau
dazu. Ja. Ich wollte es nochmal erwähnt haben, weil sonst, glaube ich, rennen uns die Lions-Fans an die Tür rein.
Und ein bisschen Pass-Interference-Glück. Die eine war halt eine katastrophale Fehlentscheidung. Ja. Also ja, wo er, ich glaube, bei Watson hält der Verteidiger einfach einen Arm unten, dass Watson mit einer Hand dahin
also
gehen muss.
Also prototypische Pass Interference.
Wirklich, das so, und ich sag ganz oft, das ist mir zu soft. Das ist für mich das perfekte Beispiel für eine ganz klare Pass Interference, weil du ihn daran hinderst, überhaupt die Hände, beide Hände zum Ball zu bekommen. Wenn sie sich da so ein bisschen im Laufen, so ein bisschen schieben und drücken und machen, okay, das gehört in meinen Augen mit dazu. Aber wenn du einen Arm festhältst, und damit der Receiver mit einer Hand zum Catch gehen muss. Das ist ein ganz klare PI und ist mir auch ein absolutes Rätsel, wie du das nicht sehen konntest, weil es war nicht versteckt. Es war da, wo der Ball war. Es war mitten im Play. I don't know. Aber genau, deswegen, also ja, war vielleicht unterm Strich ein paar mehr Entscheidungen, die dann auch vielleicht zugunsten der Packers ausgegangen sind. Aber man kann sich jetzt hier auch nicht durchweg beschweren und auch hier mal wieder nicht den Case dafür machen, dass man aufgrund dessen das Spiel verloren hat.
Genau, ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil natürlich, also gerade diese Timeout-Szene, die wurde ja dann 340 Mal aus allen Winkeln wiederholt, wo man halt sieht, der False Start passiert und dann erst macht LaFleur das Handzeichen. Ich wollte es mal erwähnt haben, aber genau, die Refs haben es nach dem Spiel auch nochmal gesagt, nein, er hat es vorher reingerufen. Müssen wir einfach so hinnehmen, weil wer will das jetzt wiederlegen?
Können wir das Gegenteil nicht beweisen.
Und, also, genau.
Ja. Gut, das war unsere ganz, ganz shorte Review, unser Recap für die Thanksgiving-Spiele gestern Abend. Aber es waren halt wirklich drei sehr unterhaltsame, drei mit vielen Narrativen und Storylines. Und heute Abend geht's ja schon weiter mit dem mit dem glorreichen, traditionsreichen Black Friday Game zwischen den Chicago Bears und den Philadelphia Eagles. Könnte das nächste
auch
sehr, sehr gutes Spiel
sagen, werden. Auch ein tolles Spiel, auch eins, auf das ich mich echt freue, weil Bears, da haben wir viel drüber gesprochen, wir haben es in der Preview, wenn ihr die noch nicht gehört habt, da haben wir ausführlich über das Spiel natürlich auch gesprochen, könnt ihr da noch anhören. Sind ja so ein Team, wo wir nicht so genau wissen, wo die stehen, weil die einfach noch kein wirklich gutes Team geschlagen haben bisher. Also ich glaube, Pittsburgh war jetzt ihr erstes gegen ein Team mit Winning Record und die waren mit dem Backup-Quarterback da. Insofern tolles Standortbestimmung, toller Maßstab, so mal zu gucken, wo die Bears wirklich stehen. Und Eagles, da ist es jede Woche das Ding. Was kriegen wir von dieser Offense? Ändert sich mal was? Oder muss ich hier vielleicht gar nichts ändern?
Das war's aber für heute. Wir hören uns Montag wieder. Schönes Wochenende. Schöne NFL-Spiele. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.